Das Lied führt uns schon komplett in unsere Predigtserie gerade ein. Wir haben letzte Woche angefangen, über Habakuk zu reden, ein ganz kleiner Prophet, der ziemlich in der Mitte unserer Bibel auftaucht und der da auch bloß 3 Kapitel einnimmt, aber ein ganz wichtiges Thema in uns anspricht. Nämlich, hey, was passiert, wenn du in diesen tiefen Tälern bist? Was passiert, wenn du mit Krisen konfrontiert bist? Wenn in dir diese Angst oder Glaube in dir am Kämpfen ist und du nicht genau weißt, was gewinnt jetzt die Überhand? Moritz Kalitschek hat das Layout gemacht und hat es ausgedrückt mit einem Adler oder einem Angsthase. Die Idee fand ich richtig, richtig gut. Zu sagen, hey, das sind so doch 2 Sachen, die wir immer wieder in uns selber entdecken. Manchmal spüren wir, wie Gott uns Rückenwind gibt, uns Aufwind gibt und wir so ein Adler auch manchmal über diesen Situationen stehen können und Situationen uns gar nicht so arg angreifen dürfen. Und manchmal sind wir wie so ein Angsthase, der sich ins letzte Loch verkriechen will, aufgrund diesen Krisen, die in unserem Leben sind. Ich darf euch mit reinnehmen in die zweite Predigt, nämlich wie sieht Nachfolge Jesu aus in Krisen? Wie sieht es aus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Wie sieht es aus, wenn in dem, wo wir unterwegs sind, auch da Krisen kommen? Und Aaron, da war was. Ich lese euch Habakuk 1, die Verse 2-4 mal vor, weil dieser Prophet tickt ein bisschen anders. Dieser Prophet tickt nämlich so, dass er nicht ein Reden Gottes hat und damit vors Volk kommt und dann dem Volk verkündet, also Gott hat gesprochen, das und das wird kommen, sondern Habakuk funktioniert so, dass Habakuk zu Gott kommt und Fragen hat. Er sagt, hey, Gott, jetzt waren erst die Assyrer da, haben unser Land platt gemacht, jetzt stehen die Babylonier uns ins Haus und bedrohen uns, die haben alles platt gemacht außenrum, die haben Ägypten als Weltmacht geschlagen, es gab eine brutale Schlacht um sie rum und Habakuk kommt mit 2 Fragen in dieses Gespräch mit Gott, nämlich, Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe, aber du hörst nicht hin. Ich schreie zu dir Gewalt, doch du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend zu? Diese 2 Fragen des Habakuks, wie lange noch und warum, die beschäftigen uns unser ganzes Leben lang. Und immer wenn Krisen auf uns eintreffen, werden wir genauso mit diesen 2 Fragen konfrontiert. Und die Frage ist, was passiert dann mit mir? Was passiert mit meinem Glauben? Wie antwortet Gott mir darauf? Die Frage ist nicht, ob du Leid erleben wirst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Die Frage ist nur, wie gehst du um, wenn Leid kommt? Weil Leid wird in irgendeiner Form immer in unser Leben kommen. Entweder durch Stress im Beruf, durch Krankheit, durch Menschen um uns herum, die uns verletzen. Es wird immer wieder Punkte in unserem Leben geben, wo wir in Krisen gestürzt werden, wo Leid auf uns zukommt. Die Frage ist nur, was passiert dann in dem Moment? Und wir haben uns letzte Woche angeguckt, dass es eigentlich 3 Arten gibt, mit so einer Krise umzugehen. Du fängst als Christ an und am Anfang ist alles wunderschön. Du hast die rosarote Brille, die Gemeinde liebt dich, du liebst die Gemeinde, du liebst deinen Pastor. Und es geht bis zu einem gewissen Punkt, wo so eine Krise in dein Leben kommt. Und jetzt hast du 3 Reaktionsarten, 2 davon, die funktionieren ganz von allein. Dazu brauchen wir keinen Habakuk, keine Predigtserie, gar nichts. Nämlich die erste Möglichkeit, wozu wir immer auch ein bisschen tendieren als Menschen, ist, wir verdrängen es. Wir tun einfach so, als wäre dieser Weg mit Jesus immer sauber weiter nach oben gegangen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Segen zu Segen, es wird immer besser. Und wir verdrängen unseren Zweifel, wir verdrängen, dass da vielleicht mal ein Gebet nicht erhört wurde. Wir verdrängen das und sagen, nee, aber Jesus ist doch gut und es wird alles gut. Und wir versuchen, das irgendwie ins letzte Eck unserer Seele zu drängen. Und die schlechte Nachricht ist, all das, was du verdrängst, wird umso stärker irgendwann wieder hochkommen. Verdrängen ist keine Taktik, die langfristig funktioniert. Die macht uns krank. Die macht uns ungesund. Die bringt Zweifel, die verdrängt werden, kommen noch stärker wieder hoch. Also, dazu Taktik 1, da brauchen wir keinen Habakuk, da müssen wir keine Bibel lesen dazu. Das macht unser Verstand von ganz allein. Eine zweite Möglichkeit ist, in dem Moment, wenn ich in so eine Krise stürze, ich gebe auf. Ich sage, ja, Jesus heilt halt doch nicht, Bibel stimmt dann wahrscheinlich doch nicht, Jesus ist doch nicht so gut, Gott ist nicht gut. Mir geht's ja so schlecht, ich gebe auf, zurück auf los. Und auch das ist eine Reaktion, die wir leider immer wieder auch sehen, auch in Gemeinde. Dass Menschen gesagt wird, hey, wenn was nicht stimmt in deinem Leben, dann muss es an dir liegen. Es kann ja nicht an Gott liegen. Und Leute verzweifeln so stark an sich selber, an ihrem Glauben, an ihrem Verständnis von Gott, dass sie irgendwann wieder aufgeben und sagen, nee, das Christsein ist doch nichts für mich. Und woran liegt's? Weil ihnen keiner erklärt hat, dass Christsein nicht bedeutet, dass es immer nur von Segen zu Segen geht und dass es immer nur gut ist. Sondern Christsein bedeutet nur, wenn du in Krisen gerätst, du bist nicht allein. Da ist jemand, der selber Leid erlebt hat. Wir sind mit Jesus unterwegs, der für uns sich an ein Kreuz hat nageln lassen, der Schmerzen kennt, der Leid kennt und der besonders jetzt in der Passionszeit, können wir uns das nochmal bewusst machen, der durchs tiefste Tal gegangen ist selber und deshalb weiß, was es bedeutet, wenn wir in tiefen Tälern stecken. Das ist das Versprechen des Christentums. Du bist nicht allein im Leid. Das Versprechen ist nicht, dass dir kein Leid passieren wird. Leider. Schön wär's, oder? Wobei wir in der letzten Predigt uns darüber unterhalten haben, was solche Kinder sind, denen alles in den Hintern geblasen wird. Erinnert ihr euch? Kinder, die nur verwöhnt werden, die nur immer das kriegen, was sie wollen, das sind richtig unangenehme Persönlichkeiten. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Aber wir wünschen uns oft, dass unser Christsein so wäre. Immer verwöhnt zu werden, immer nur das Beste zu bekommen. Alle Wünsche sollen uns erfüllt werden. Hey, aber das macht einen richtig miesen Charakter. Und da wollen wir nicht hin. Jesus Ziel ist ein anderes mit uns in der Nachfolge, dass unser Charakter ihm ähnlich wird und dass wir da an den Punkt kommen, wo Charakter sich entwickeln darf. Und diese Charakterentwicklung, die passiert in dem dritten Ding, nämlich indem wir in der Krise einfach warten, in der Krise ausharren, in der Krise an Jesus dranbleiben, aber warten, bis er redet und bis er spricht. Und wir haben uns letztes Mal schon die Stelle angeguckt. Gott antwortet auf diesen ersten Part, wo Habakuk sich beklagt und über die Krise klagt. Und er sagt, hey, was jetzt kommen wird, ist, jetzt werden die Babylonier kommen mit ihren Streitwägen. Sie werden eure ganze Städte platt machen. Sie werden euch alle verfolgen. Sie sind hungrig wie Wölfe. Sie werden euch zerreißen. Das ist die Ansage Gottes auf Habakuks Klage über die Krise. Manchmal ist es so, wir stehen hier und es geht noch bis hier runter. Und was passiert dann mit meinem Glauben? Was machen wir dann? Wie gehen wir dann weiter? Das ist die Frage, an der wir heute weitergehen wollen. In Habakuk 2, Vers 20 steht, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm alle Welt. Das ist dieser Glaube, der entstehen darf, wenn wir im Warten sind, in der Krise sind, wenn wir ausharren, sagen, egal was um mich herum passiert, aber trotzdem sitzt Gott im Tempel. Aber trotzdem ist er derjenige, der unser Leben im Griff hat. Aber trotzdem halten wir jetzt aus und halten uns an ihm fest, auch wenn wir ihn gerade nicht als gut und als segensreich empfinden, auch wenn unsere Situation uns gerade richtig mitnimmt. Dieser Aber-Glaube, den wünsche ich uns immer wieder, dass wir da hinkommen. Und wir gucken uns heute an, was passiert in dieser Wartenszeit? Was passiert in diesem Warten in Krisen? Was passiert in uns? Was ist innerlich die Prozesse, die da am Laufen sind? Und ehrlicherweise hat keiner von uns richtig Lust zu warten. Habakuk auch nicht. Habakuk 3, Vers 2. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mach es lebendig in naher Zeit. Und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit. Der Habakuk ist auch ungeduldig. Der sagt auch, hey, ich habe keine Lust, in dieser Krise zu verharren. Ich mag nicht, ich habe keinen Bock drauf. Warten ist nicht schön. Und trotzdem sehen wir, wenn wir in unsere Bibel reingucken, dass Gott es ganz vielen Menschen, auch Männern Gottes und Frauen Gottes, zutraut, dass sie warten müssen. Wir haben beim Josef so eine Wartenszeit, der als Prinz von Ägypten flieht. Und was macht er erstmal? Er tut 13 Jahre Schafe hüten in der Wüste. Jemand, der die Berufung hat, das Volk Gottes aus der Gefangenschaft rauszubefreien und rauszuführen ins verheißene Land, der macht 13 Jahre Schafdienste. Und, Entschuldigung. Danke. Auf Englisch Verlass. Abraham. 25 Jahre warten, 25 Jahre ausharren zwischen der Prophezeiung und dem Kind, das ihm geboren wird. Was für Zeiträume. Gucken wir uns Jesus an. Herr Jesus kam als Retter auf diese Welt, aber irgendwie scheint es da 30 Jahre zu geben, wo er als Geselle, als Zimmermann bei seinem Vater arbeitet. Wo ganz lange Zeit einfach auch keine Aktivität ist und wo es lange dauert, bis er da in seine Berufung und seinen Auftrag reingeht. Ich glaube, dass diese Wartezeiten was ganz Natürliches sind, und aber dass Wartezeiten auch Prozesse sind, wo was in uns vorbereitet wird, wo was in uns geschaffen wird, wo in uns was passiert, wo wir innerlich vielleicht einen Reifeprozess gehen müssen, um überhaupt mit Gott diese nächsten Schritte gehen zu können. Sprüche 4, Vers 23, wir waren heute schon in der Moderation bei Sprüche 4, heißt es: mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Achte auf dein Herz, denn das gibt dir den Weg nachher vor für dein Leben. Und ich glaube, das passiert in diesen Wartezeiten. Wenn es dunkel wird, wenn es krisenhaft wird in unserem Leben, dann ist unsere Aufgabe, auf unser Herz zu achten. Dann ist es unsere Aufgabe, unser Herz sauber zu halten, unser Herz nah an Gott zu halten, zu schauen, ja, dass da keine Bitterkeit aufkommt, zu schauen, welche Prozesse will Gott in mir ansprechen, wo sind da vielleicht Dinge noch, die zwischen mir und Gott stehen. Meistens kommt es erst in Krisen hoch. Wir werden nachher uns noch angucken, dass Krisen eigentlich diese Innovationspunkte sind, dass wir Menschen erst in eine Krise geführt werden müssen, um überhaupt Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Dass erst der Schmerz auch so hoch sein muss, dass eine Veränderung möglich ist in uns. Und in dieser Phase, dieses Achte auf dein Herz bedeutet, dass du eine Verantwortung hast in dieser Krise. Dass du anfangen musst, dich selber zu leiten. Dass du anfangen musst, deine Gefühle zu leiten. Zu gucken, wie geht's mir denn? Was lasse ich zu, was in mein Herz reinkommt? Was beeinflusst mich in Krisen? Darf es mich von Jesus wegziehen? Darf es mich entfernen? Oder ist da ein Punkt da, wo ich Verantwortung übernehmen muss und Schritte gehen muss, damit ich durch diese Krise sauber durchkomme? Olli hat uns letzte Woche eine sehr berührende Geschichte von sich erzählt, von seinem letzten Jahr und wie Dinge ihn versucht haben wegzuführen von dem lebendigen Glauben und wie er trotzdem durch verschiedene Leute ermutigt wurde, wieder ranzugehen und in Gemeinschaft zu gehen, sich eine Kleingruppe zu suchen. Hey, die Kleingruppe, die hilft dir. Mit Menschen unterwegs zu sein, hilft dir. Aber du hast die Verantwortung, den ersten Schritt zu gehen und zu wissen, was dir hilft in dem Moment, wenn du in Krisen gestürzt wirst. Du hast diese Verantwortung zu gucken, was passiert mit dir, wenn du in eine Krise kommst. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die ich in der Predigt von Tobias Teichen über Habakuk gelesen habe oder gehört habe und die mich berührt haben. Ich habe gerade schon gesprochen darüber, dass es manchmal diesen Schmerz von Krise braucht, damit wir überhaupt verändern. Und ein gutes Beispiel ist dafür dieser Sommer 1816. Die Leute damals haben den Sommer 1816, den Sommer ohne Winter, das Jahr ohne Sommer genannt oder in anderen Worten 1800 erfroren. So wurde dieser Sommer ausgedrückt. Und zwar kam das daher, später hat man es rausgefunden, es gab auf einer indonesischen Insel einen Vulkan, der 1815 ausgebrochen ist, Tambora. Es hat jede Menge Asche wurde in den Himmel geschmissen. Es gab eine riesen Aschewolke und die hat dazu geführt, dass sich das ganze Klima auf der ganzen Nordhalbkugel verändert hat. Dass überall es im Sommer Schnee und Regen gab, Überflutungen gab, es gab richtige Hagelüberschwemmungen, die dazu geführt haben, dass eigentlich die ganze Ernte ausgefallen ist in diesem Sommer. Es gibt Geschichten aus der Schweiz, wo Kindern empfohlen wird, Moos zu sammeln, auszukochen und das dann auszulutschen, um irgendwie ein bisschen an Vitamine zu kommen. Es gab Typhus- und Pestausbrüche. Das war die letzte richtig, richtig große Hungersnot außerhalb der Kriege in Europa, die wir 1816 gesehen haben. Es gibt üble Geschichten darüber, was Menschen alles gekocht und gegessen haben. Einer der Punkte war, dass es am Ende keine Katzen mehr und Hunde in Deutschland gab. Könnte ich vielleicht denken, warum. Und erst nach und nach wieder Pferde nach Deutschland kamen. Da gab es in Mitteleuropa eine richtige Hungersnot, die die ganze ja, mitteleuropäische Szene eigentlich erreicht hat. Und warum erzähle ich euch das? Weil aus dieser Geschichte es damals hier in Württemberg einen König gab. König Wilhelm I. und seine Frau Katharina, ein relativ junger König, der damals erst 20 Jahre alt war, der hat angefangen zu sagen, hey, wir müssen was verändern, wir müssen was tun, damit uns nicht das ganze Volk verhungert. Und es gab ein paar Dinge, die er entwickelt hat. Zum Beispiel ist in den Jahren das Volksfest auf dem Wasen entstanden. Und jetzt könnte man denken, warum ein Volksfest, warum Bier und so. Aber die Grundidee dahinter war, man bringt Bauern aus möglichst vielen Gegenden zusammen. Man zeigt die besten Methoden, wie man hier Weizen anbauen kann, wie man hier Mais anbauen kann, wie man hier vielleicht Rinder, wie man Schweine züchten kann. Und hier wird Wissen über Landwirtschaft ausgetauscht. Das war die Idee, wie ein Volksfest entstanden ist. Und wir haben, glaube ich, aktuell noch alle 4 Jahre das landwirtschaftliche Hauptfest. Das ist eigentlich die Grundidee vom Wasen ist. Übrigens eine schöne Geschichte, wenn ihr da mit Kindern mal hingehen wollt. Es wurden Wettbewerbe dort gegründet. Wer kriegt es hin, das dickste Schwein in Württemberg zu züchten? Und was so witzig klingt, war einfach nur die Idee, wie können wir das Volk ernähren? Eine zweite Geschichte, die Katharina hat einen Wohltätigkeitsverein empfunden. Diesen Wohltätigkeitsverein, der hat sich weiterentwickelt und ist bis heute die baden-württembergische Entwicklungshilfe, die von dieser Zeit damals entstanden ist. Die württembergische Sparkasse wurde entwickelt mit der ganz kleinen Idee zu sagen, hey, wir schaffen eine Möglichkeit, eine staatliche Bank, die Bauern Mikrokredite kriegt, damit sie sich wieder 2 Schweine leisten können. Ein ganz sozialer Gedanke eigentlich. Die landwirtschaftliche Unterrichtsversuchs- und Musteranstalt wurde gegründet. Wer weiß, wie die heute heißt? Wer weiß es? Uni Hohenheim ist das, genau. Wo heute noch irgendwelche Kühe mit Glasplatten im Bauch rumlaufen, damit man zugucken kann, wie die Verdauung funktioniert. Also die Idee war damals zu forschen, wie können wir bessere Kühe, bessere Schweine entwickeln, wie können wir bessere Landwirtschaft schaffen, um dieser Hungersnot entgegenzuwirken. Justus von Liebig hat damals die Mineraldüngung erfunden, zu sagen, wie schaffen wir es, aus den Böden noch mehr Gewinn rauszuholen. Und es wurde das Auswanderungsverbot aufgehoben von Baden-Württemberg. Ich habe am Montag erst mit dem Vater vom Tobi Dux geredet, dem seine Familie ist damals nach Bessarabien in die heutige Ukraine ausgewandert, 1816. Da ist ganz viel Geschichte auch von unseren Familien drin, wo Leute als Wolgadeutsche nach Russland gegangen sind, nach Bessarabien ausgewandert sind, um dort eine bessere Zukunft zu haben, in Länder zu kommen, wo die Landwirtschaft noch am Laufen war, während hier in Baden-Württemberg die Leute verhungert sind. Warum erzähle ich euch das alles? Weil Krisen können Innovationspunkte sein. Krisen können Punkte sein, wo sich was entwickelt. Und das, was hier baden-württembergweit entstanden ist, wo so viel Gutes aus einer Krise herausgekommen ist, was bis heute Auswirkungen hat auf unser Leben, auf unsere Zukunft, auf das, wie es bei uns weitergeht. Diese Geschichten passieren auch in unserem persönlichen Leben. Krisen können Momente sein, wo du dich näher an Gott bewegst. Krisen können Momente sein, wo du zulässt, dass Gott in dein Leben wieder neu reinspricht. Es gibt von Jesus auch solche Krisengeschichten. Wisst ihr, was ein Tag vor der Speisung der 5000 passiert ist? Ein Tag vorher hat Jesus gehört, dass sein Cousin Johannes der Täufer getötet und hingerichtet wurde. Und wir hören von ihm, von 2 Kindern, die sich schon aus dem Bauch kennen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diese Geschichte, dass Maria und Elisabeth nebeneinander waren und die Kinder sind in den Bauch gehüpft. Da gab es schon eine Verbindung, da waren die beiden noch gar nicht auf der Welt. Und der ist mit Johannes zusammen aufgewachsen. Die wussten, sie haben eine gemeinsame Berufung. Er wird derjenige sein, der Jesus ankündigt, als der das Volk vorbereitet. Und Jesus ist mit ihm zusammen groß geworden. Und der hört, dieser Johannes, mein Cousin, wurde umgebracht. Und er geht in die Stille. Wir lesen in dieser Bibelstelle, dass er sich zurückzieht für die Nacht. Und am nächsten Tag ist dieses Wunder, dass 5000 erwachsene Männer und ganz viele Kinder und Frauen aus Rom genährt werden. Manchmal sind es diese Krisenmomente, wo danach wirklich Großes entstehen darf. Und Der Teufel versucht aber genau das Gegenteil mit dir zu machen. Der Teufel versucht dich in einer Krise möglichst in eine Passivität reinzubringen. Der Teufel weiß, dass Krisen Möglichkeiten wären, dass du dich weiterentwickelst. Und was er versucht, ist, dich zu verwickeln in eine Mischung aus Selbstmitleid und aus Passivität. Er versucht, dich zu einem Opfer zu machen, dass du dich zurückziehst und dass du dich komplett rausziehst aus dem, was er mit dir vorhat. Und wir müssen aktiv dagegen angehen. Wir müssen aktiv und treu bei Gott dranbleiben. Wir müssen aktiv uns aufmachen, dass wir schauen, wo ist Gott jetzt in dieser Krise? Wo kann ich nah an ihm dranbleiben? Wo kann ich mein Herz sauber halten ihm gegenüber? Wenn wir mit Gott unterwegs sind in Krisen, dann werden wir merken, dass es da so einen Dreiklang gibt. Dass in der Krise Veränderung nur möglich ist, wenn wir Dinge loslassen. Wenn wir zulassen, dass Gott Dinge uns auch nimmt und dass wir ihm vielleicht auch freiwillig Dinge in die Hand legen. Und Nachfolge hat diesen Preis, dass wir immer wieder loslassen müssen. Mir geht's so, wenn ich mit unseren Eltern, Geschwister hier in der Gemeinde rede, die erzählen mir alle, hey, das Leben ist ein Prozess von Loslassen. Ein Prozess von, dass Dinge, die ich denke, ich habe sie in der Hand, ich kann sie bestimmen, ich krieg's auf die Reihe, dass ich da loslassen muss. Dass ich meine Hände aufmache und zu Gott sage, ja Herr, auch wenn es schmerzhafte Prozesse sind in Krisen, ich lasse Veränderung zu, indem ich meine Hände aufmache, indem ich Dinge loslasse und es zulasse, dass Gott Veränderung schaffen darf, dass er mit mir Schritte gehen darf in der Nachfolge. Ich möchte euch am Ende die Geschichte von der Frau hier erzählen. Das ist eine Geschichte, die leider mittlerweile in jedem zweiten Coaching-Seminar landet, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch was mitnehmen. Diese Frau, Florence Chadwick, war eine Freiwasserschwimmerin und war ziemlich bekannt in Amerika. Die hat bis zu diesem Moment 1952 schon zweimal den Ärmelkanal durchschwommen und hat beim einen Mal sogar einen Rekord von einem Mann gebrochen und war schneller als die Männer damals. Und dann gab es eine Riesenshow, wie Amerikaner es so lieben. Nationalfeiertag, 4. Juli, großes Fernsehteam. Und sie hat sich vorgenommen, sie schafft die Strecke von Santa Catalina bis in die Bucht von Los Angeles zu schwimmen. 34 Kilometer. Diese Strecke wurde bisher von einem Mann einmal durchschwommen. Der war alleiniger Rekordhalter. Eine Frau hat es noch nie geschafft. Und sie hat Großes vor. Es gab mehrere Schiffe, die sie begleitet haben. Es gibt nachher Berichte, dass anscheinend 12 Haie erschossen wurden mit Gewehren aus den Booten raus, die sie begleitet haben. Und also wilde Geschichte, die Kameras laufen, am Ufer stehen auch schon Kameras aufgebaut. Ganz Amerika verfolgt es dann live am Fernsehen, wie diese Frau anfängt loszuschwimmen. Und während sie losschwimmt, wird es immer nebeliger. Die Sicht wird immer schlechter, sie kann sich irgendwie gerade noch so an dem Beiboot neben ihr orientieren und schwimmt an dem entlang. Und ihre Mutter ist und ihr Trainer ist in einem dieser Beiboote, die machen ihr immer wieder Mut, weiterzumachen. Und ganz am Ende bricht sie im Wasser halber zusammen und sagt, sie kann nicht mehr. Und die Mutter und der Trainer sagen, es ist nicht mehr weit, wir sind jetzt kurz vorm Ufer, schwimm doch weiter. Nee, sie kann nicht mehr. Und das Tragische, was nachher rauskommt, ist, dass sie am Ende 800 Meter vor dem rettenden Ufer aufgegeben hat, ins Boot gezogen wird und aufgegeben hat. Und ein Reporter fragt sie, was war los? Und sie sagt, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Es war der Nebel. Die Frau tickt nicht so, Florence Chadwick tickt nicht so, dass sie mit so einer Niederlage ins Rennen geht und das dann so stehen lässt. Sondern was sie jetzt die nächsten 3 Monate macht, ist, dass sie jeden Tag hart trainiert und nach jedem Training setzt sie sich auf ein Boot, schwimmt oder lässt sich von dem Boot einen halben Kilometer rausfahren und guckt sich die Uferlinie an, guckt sich die Küstenlinie an und hat gesagt, sie hat von dieser Küste geträumt in den Monaten danach. Sie hat die in ihrem Kopf gehabt, sie hat die verinnerlicht, wie diese Küste aussieht. Und ihr könnt euch denken, wir sind in Amerika, es gibt immer ein Happy End. Es läuft, wie immer es in Hollywood laufen muss. 2 Monate später, gleiches Projekt. Sie haben sich extra einen Tag rausgesucht, wo anscheinend der Wetterbericht so war, dass es nicht so nebelig wurde. Aber was passiert nach der Hälfte der Strecke? Es kommt wieder Nebel auf. Aber die Frau zieht durch und schwimmt diese Strecke in 13 Stunden, 47 Minuten und 32 Sekunden. Damit hat sie den Rekord des männlichen Rekordhalters um über eine Stunde gebrochen. Also ich war früher mal Schwimmer, das habe ich glaube ich schon mal vor kurzem in der Predigt erwähnt. Und bei uns gab es immer so 24 Stunden Schwimmen. Das heißt, 24 Stunden war die Schwimmhalle offen und du konntest Bahnen schwimmen. Und ich bin da mal 30 Kilometer geschwommen in 24 Stunden, aber immer so in 2-3 Kilometer Abschnitt und habe dann wieder eine Stunde Pause gemacht und dann wieder 2-3 Kilometer geschwommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, 13 Stunden und 34 Kilometer zu schwimmen. Und die Frage des Reporters am Strand, als sie da aus dem Wasser stieg, war, was war diesmal anders? Und sie hat geantwortet, diesmal war anders, dass ich die ganze Zeit die Küstenlinie vor meinem inneren Auge hatte. Ich habe gewusst, wie diese Küste aussieht und ich hatte die vor Augen. Und wenn ich sie nicht gesehen habe durch den Nebel, ich wusste die ganze Zeit, wo sie ist. Tolle Coaching-Geschichte, oder? Könnten wir jetzt sagen, aber darum geht es bei uns nicht. Wir sind Christen. Es geht darum, was haben wir vor Augen in Krisen? Haben wir unser Mitleid im Auge, dass wir denken, oh, uns geht es ja so schlecht und Gott, warum lässt du das zu? Auch dieses Klagen hat einen Raum, aber immer nur in der Gegenwart Gottes. Immer in dem, dass ich Gott vor Augen sehe und weiß, bei wem bin ich gerade unterwegs. Ich halte meinen Blick auf Jesus in der Krise. Und vor allem, wenn es neblig wird, vor allem, wenn es krisenhaft wird, vor allem, wenn ich denke, jetzt würde ich gerne aufgeben, vor allem, wenn Krise dir die Sicht nimmt, dann braucht es dieses an ihm festhalten, die Augen auf Jesus, dieses Verinnerlichen von Dingen, die ich davor in meinem Leben erfahren habe. Ich habe letztes Mal schon gesagt, in Krisen braucht es, dass ich mir davor in den guten Zeiten angewöhnt habe, einen guten Lebensstil, wo die Bibel einen Platz hat, wo Gebeten Platz hat, wo Gemeinschaft mit anderen Christen einen Platz hat, wo ich es gelernt habe, mich auch zu öffnen gegenüber anderen und die mir helfen dürfen. In Krisen das zu lernen, ist ein richtig harter Schritt. Aber wenn du es davor gelernt hast, wenn du es davor so eine Exerzitie für dich gemacht hast, eine Gewohnheit, die so sich eingeschliffen hat in deinen Alltag, dann kannst du gut durch Krisen gehen. Dann hält es dich in Krisen auch nah bei Jesus. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist unser Lotsenpunkt in nebligen Zeiten. Dass wir einen Glauben haben, an dem wir festhalten können. Ein Glauben, der umkämpft ist in Krisen, aber wo wir wissen, wir haben innerlich ein Bild davon, wo Gott mit uns hin will. Und wir haben innerlich ein Bild, was er bewegen will. Habakuk selber drückt es so aus, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Hey, Glaube ist es das, was uns Kraft gibt. Das, was uns ausrichtet auf Jesus, wenn Krisen um uns herum passieren wollen, wenn es neblig wird in deinem und meinem Leben. Und ich würde es gerne mit uns heute gleich praktisch machen im Lobpreis. Dass wir jetzt zusammen aufstehen, unsere Augen schließen, uns vor inneren Augen vormalen, dass wir vor Jesus stehen. Dass wir im Lobpreis solche Momente haben, wo wir wissen um seine Gegenwart, wissen, wie er in dein und mein Leben reinspricht. Wie er mit uns redet, wie er mit uns unterwegs sein will. Und egal, ob du jetzt gerade aktuell in der Krise bist, da ist es umso wichtiger, dass du zu Jesus jetzt kommst und dass du nah an seinem Herzen bleibst. Und wenn es dir gerade richtig gut geht, dann gewöhnst du dir jetzt an, in seine Gegenwart zu kommen, weil ich kann dir leider versprechen, die nächste Krise kommt. Wir werden nicht krisenfrei durch unser Leben gehen. Aber wir können jetzt was dafür tun, damit wir Gewohnheiten geschaffen haben in unserem Leben, die uns helfen, bei Jesus zu bleiben, Jesus vor unserem inneren Auge zu haben, wenn es neblig wird in unserem Leben. Lass uns jetzt aufstehen, ich möchte noch mit uns beten und dann starten wir in die Lobpreiszeit. Jesus, Wir wollen dich vor unserem inneren Auge behalten. Wir wollen Menschen sein, die immer wieder auf dich sich konzentrieren, auf dein Reden, auf dein Wort, die sich immer darauf wieder konzentrieren, dass du auch in der Krise uns nah bist. Auch wenn unsere Seele uns was anderes sagt, uns irgendwie Mitleid einreden will und Passivität einreden will. Du bist derjenige, der in Krisen uns verändert, der in Krisensituationen uns Nachfolge lehrt, unseren Charakter schleift, uns dir ähnlicher macht. Herr, wir beten, da wo die Angst uns lähmen will, da wo die Angst Überhand gewinnen will in unserem Leben, dass du kommst und dass du bei all dem Zweifeln und bei allem Krisenhaften immer wieder erlebbar bist für uns, dass wir spüren, es ist gerade nicht gut um uns, aber du bist da. Du antwortest, du hältst deine Hand über uns, trotz allem, was um uns herum schlimm ist. Und Jesus, ich bete, dass wir nicht im Nebel die Sicht verlieren, dass wir nicht anfangen, in unserem Leben im Kreis zu schwimmen, sondern dass wir immer wieder unseren Blick zu dir heben und dass wir im Glauben Dinge erleben, die wir vielleicht noch gar nicht sehen und die überhaupt nicht zu unserer Lebenssituation passen. Aber dass wir im Glauben wirklich feste Zuversicht gewinnen, Herr. Ich bete, dass dieser Hebräer-Vers Wirklichkeit wird in unserem Leben. Dass er Bestand bekommt und dass er uns Stärke gibt. Dass er uns hält. Und dass Dinge für uns real werden, weil wir sie vor unserem inneren Auge sehen und weil wir erleben, dass du da bist und weil du nah bist mit all dem Guten, was du uns schenken willst. Und Herr, wenn wir gerade in schmerzhaften Prozessen stehen und Dinge loslassen müssen, dann zeig uns die Dinge, die wir loslassen dürfen. Und hilf uns, dass wir es in Verbindung mit dir machen können. Jesus, wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen. Und ich wünsche mir, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst, dass wir dich erleben und sehen dürfen, dass wir Erlebnisse haben, die uns Sicherheit geben in dir, die uns nah an dein Herz ziehen, die Glauben hervorrufen in uns, Herr. In deinem Namen. Amen.